Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute Freitag, den 17. Oktober, und der Tag ist blutrot gestartet. Da haben wir uns gedacht, da müssen wir uns heute mal eine dritte Meinung zum Ganzen mit einholen. Wir haben es ja auch schon angekündigt. Heute zu Gast bei uns Timo Bautz. Ich glaube, vorstellen braucht man den Kollegen nicht mehr. Bekannt vom Podcast Buy the Dip, der zweitbeste Podcast in Deutschland, was Finanzen und Aktien angeht. Und natürlich auch eigener YouTube-Kanal und so am Start. Aber wie gesagt, braucht man, glaube ich, alles nicht mehr weiter vorstellen. Wir waren ja auch schon bei Timo auf dem Kanal zu einem Livestream. Bei den, ich glaube, das war bei den letzten Quartalszahlen, haben wir uns da mal so ein bisschen so Zahlen und so näher angeschaut. Herzlich willkommen, Timo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Erzähl mal ganz kurz, bevor wir ans Eingemachte gehen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Freue mich echt. Ihr seid ja wirklich derjenige Podcast, den ich neben uns natürlich uneingeschränkt empfehlen kann. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein. Ja, wie es mir geht, also natürlich ein bisschen beunruhigt wegen der Zahlen oder beziehungsweise auch wegen der News, die jetzt rausgekommen sind. Wobei ich jetzt sagen muss, beunruhigt ist vielleicht ein bisschen hart das Wort. Ich habe eine grundsätzlich weiterhin optimistische und bullische Grundeinstellung. Aber natürlich müssen wir über die Risiken reden, die jetzt gerade aufploppen. Und ja, da freue ich mich auf den Austausch mit euch.
Genau, das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Wir wollen heute dich auch nochmal mit einbinden zum Thema AI Money Circle. Das wird aber nur ein kleiner Spot hier diesmal sein, weil zum Michael und meine Meinung, die kennen wir schon. Das ist dann aber immer nochmal interessant, dass nochmal jemand so mit drüber schaut. Wir haben heute sonst ja wirklich spannende Quartalszahlen mit dabei, die die Woche dran waren. ASML, die Nestle war mit dabei und auch noch. Jetzt muss ich kurz, die dritte Aktie war Taiwan Semiconductor. Jetzt während dem Reden fällt es mir dann doch meistens ein dann. Alle haben erstmal wirklich recht positiv reagiert und bis heute Morgen, ich weiß noch, als ich heute Morgen als erstes kurz reingeschaut habe, da hat es eigentlich noch alles sehr gut ausgesehen und dann auf einmal, als ich beim Einkaufen war, hat mir der Michael geschrieben, wir können heute als Thema den Crash von heute Morgen nehmen. Da habe ich gedacht, hey, hat der Flender morgen schon wieder Alkohol getrunken oder so, bis ich dann selber mal reingeschaut habe. Aber ja, dann erzähl mal, Michael, was ist denn jetzt heute Morgen so los? Was hat denn jetzt für ja diese miese Stimmung gesorgt? Außer, oder ich meine, eigentlich ist ja Freitag, eigentlich sollte das ja immer schön sein, aber du hast es ja die letzte Zeit auch schon so oft gesagt, freitags gibt es eigentlich fast immer nur schlechte Nachrichten.
Freitag können wir oft, also vor allen Dingen so den Freitagnachmittag, habe ich gesagt, kann man oft irgendwie sich schenken, weil dann oft noch entweder eher negative Tweets kommen oder nochmal eine Gewinnwarnung irgendwo versteckt wird, in der Hoffnung, dass die dann also ein bisschen vielleicht von der Masse ignoriert wird. Klappt natürlich nicht. Ja, das fällt trotzdem auf und dementsprechend geht es dann oft freitags nach unten. Diesmal ist es jetzt aber so, dass es direkt schon heute Morgen doch ordentlich gerappelt hat. Wir hatten gestern in den USA schon so ein bisschen Schwäche. Wir hatten ja erst höher eröffnet, sind dann eher so ein bisschen abgebröckelt. Am Ende war dann Nasdaq 0,5% der Minus, Dow Jones 0,7. Also das war jetzt nichts Dramatisches, aber es gibt jetzt ein weiteres Thema, das man mal wieder im Blick haben muss, was wir schon mal hatten vor, ich weiß gar nicht genau, wann das war, vor einigen Jahren oder ein, zwei Jahre, ich weiß gar nicht. Also dieses ganze Thema mit den Regionalbanken, da war es jetzt gestern so, dass die Zions Bank Corporation 13% verloren hat. Da gab es unerwartete Verluste bei zwei Krediten in einer kalifornischen Niederlassung. Ja, also ich bin da auch ganz weit weg. Ich habe das auch nur so aufgefangen. Und Western Alliance, die waren 11% im Minus. Da hat man eine Betrugsanzeige gegen einen Kreditnehmer gestellt, der sich da wohl einen Kredit erschlichen hat und der jetzt im Feuer steht. Ja, also das ist schon irgendwie jetzt für mich auch wieder so ein bisschen aus dem Nichts, weil die Banken, wir haben es ja diese Woche begleitet, die haben ja alle geliefert ohne Ende. Also die feuern aus allen Rohren und die haben auch eigentlich alle gesagt, dass die Gesundheit der Kredite weiter in Ordnung ist. Aber es scheint nicht überall in Ordnung zu sein, sondern dass auch einige Unternehmen, einige Kunden doch Probleme haben. Und das hat dann dafür gesorgt, dass nochmal wieder so ein paar Gewinne vom Tisch genommen wurden. So die ganze, der ganze Bankenindex ist im Minus. Deutsche Bank hier war auch teilweise richtig heftig unter Druck, wobei ich glaube, man kann das alles nicht so ganz miteinander vergleichen. Ich habe auch gerade eben noch ganz frisch so eine kleine Studie jetzt gelesen von Moody's war das. Und die sagt auch, dass die Headlines, dass es da jetzt eine große Krise gibt, so ein bisschen übertrieben sind, weil die Ausfallraten für diese Leveraged Loans und auch Hochzinsanleihen, die sind gegenüber ihrem Höchststand sogar jetzt zurückgegangen. Also da gibt's jetzt nicht irgendwie, dass da die ganz große Panik ist. Also mal sehen, ne? Aber jetzt dieses Bankenthema kommt noch dazu und dann haben wir ja eh schon das Thema. Ja, es nervt ja auch langsam, ne? Mit dem Handelskrieg. Das war ja genau letzten Freitag, 17 Uhr, hat da Donald Trump zum ersten Mal einen rausgehauen wegen den seltenen Erden, dass da die Chinesen so feindselig geworden sind. Ne? Das ist das zweite Thema. Und wir haben ja auch immer noch den Lockdown. Ja? So langsam könnte das auch die Stimmung belasten, weil ja auch komplett einfach die Daten fehlen. Ja? Arbeitsmarktbericht wurde ja auch nicht veröffentlicht. Also zur guten Stimmung trägt das nicht bei. Und das alles kombiniert mit den teilweise doch gut gelaufenen Aktien, mit den hohen Bewertungen und mit diesem ganzen Thema KI, ja, wo ja auch immer mehr Stimmen laut werden, ja, mit diesem Kreislauf, was wir schon gesagt haben, oder wie lange kann das noch weitergehen? Es gibt ja immer noch diese ganzen Deals immer, wo man sich immer wieder denkt, wie krass ist das eigentlich? Aber dass die Aktien jetzt einfach weiter nach oben durchstarten, das funktioniert einfach nicht mehr. Sieht man auch bei Nvidia zum Beispiel. Ja, die Aktie, die tut sich relativ schwer in Anführungszeichen. Also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber es ist ja umso schöner, der Timo kann dazu ja auch mal kurz seine Meinung sagen, weil wir hatten es gerade im Vorgespräch. Du meintest, du bist grundsätzlich eigentlich noch recht bullish für den Markt. Kannst du ja mal kurz erklären, wieso und ob du dieses ganze Thema mit KI auch entspannt siehst. Vielleicht noch ganz kurz ein Einschub, ich muss das aber nochmal raussuchen, hatte ich jetzt letztens gesehen, hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen, Daniel, denn mit diesen hunderten Milliarden an Investitionen oder Billionen sind es ja mittlerweile, was da in den nächsten Jahren an Abschreibungen halt noch dann reinflattert, weil ne, wenn Nvidia jedes Jahr eine neue Chip-Generation vorstellt, ist im Endeffekt wie mein Computer jetzt, der gerade kaputt ist, der ist 3 Jahre alt, das Ding ist nichts mehr wert. Ja? Wenn ich den jetzt für 500 Euro reparieren drin lasse, kann ich fast einen neuen kaufen, so ungefähr. Und so ist es ja auch bei den Rechenzentren. Deswegen, also ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein Thema. Aber Timo, du kannst ja mal sagen, ne, wieso bist du recht bullish?
Ja, also ich glaube, das ist absolut notwendig und gesund, was gerade stattfindet. Also du hast ja jetzt sehr viele Argumente dafür aufgezählt, was da gerade so schwelt am Markt. Also klar, der Shutdown, irgendwie, ich glaube, das ist so das geringste Thema, das interessiert irgendwie so keinen. Genau. Blase KI finde ich eigentlich auch ganz gut, dass mal so ein negativer Tenor in die KI-Debatte mit reinkommt. Ich glaube, das ist absolut gesund. Gegenteil, also wenn alle nur total euphorisch und optimistisch in puncto AI wären, ich glaube, das wäre bedenklicher. Und natürlich muss man die Frage stellen, ob sich der ganze Kladderadatsch dann irgendwann auch mal auszahlt und rechnet, ob da wirklich mal Kohle verdient wird und nicht nur investiert wird. Das mit den Regionalbanken, klar, das kommt jetzt so ein bisschen mit on top. Ich sehe das aber auch überhaupt nicht so, dass wir auch nur ansatzweise in der Nähe wären von so einer Situation wie im März 2023. Silicon Valley Bank und später der Zusammenbruch der Credit Suisse. Also ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Ich meine, worüber reden wir? Wir reden hier über 2, 3 Regionalbanken, die jetzt gemeldet haben, dass sie ein bisschen schlechteres Kreditbuch haben, die dann auch zu Recht abgestraft werden, abverkauft werden. Aber du hast es angesprochen, der Regionalbankenindex. Schaut euch den mal den Chart an. Also das, was da jetzt gerade stattfindet, ist jetzt erstmal im Wesentlichen fast eine Mini-Korrektur. Und ja, ich verstehe auch die Sorgen darum, dass im Private-Credit-Bereich, also bei den Schattenbanken, dass da halt auch Kredite vergeben werden, die ja auch nicht ausgewiesen werden. Das ist so ein bisschen Blackbox und so. Dann das mit First Brands, mit den Autoteilen und Tricolor, das ist so ein Autofinanzierer, auch unschön. Aber wir sind ja nun mal in der Marktwirtschaft und nicht jedes Unternehmen kann erfolgreich sein, nicht jedes Unternehmen kann prosperieren und einige scheitern dann halt auch. Das ist ein ganz normaler Prozess am Markt, würde ich sagen. Dann kommt noch dazu, Jamie Dimon hat ja irgendwie von Kakerlaken gesprochen. Das ist natürlich ein bisschen, ja, wenn der Chef der mächtigsten und größten Bank der Welt sagt, ja, also wo eine Kakerlake ist, da sind vielleicht auch mehrere. Genau. Aber Jamie Dimon ist sowieso dafür bekannt, dass er auch immer so ein bisschen, ich finde, er hebt manchmal zu weit den mahnenden Zeigefinger, obwohl ich
ein großer Fan bin. Also wenn du nach ihm gingst, müsstest du seit 2 Jahren aus dem Markt draußen sein.
So ja, ungefähr, eigentlich ne? schon, so ein bisschen, also ist jetzt überspitzt. Ich finde das eigentlich sehr gut, dass so ein Top-Banker eher auch mal zum Mahnen neigt und vorsichtig ist, weil, ja, wenn es die Banker nicht machen, wer macht's dann? Also Risikomanagement und so. Aber also das ist jetzt das, was im Markt ist, und klar sorgt das jetzt kurzfristig für Risk-Off, aber wir sind ja auch ganz solide marschiert in der letzten Zeit, und ich finde, auch wenn sich die Korrektur ausweiten sollte, das stellt noch lange nicht in Frage, dass wir den Bullenmarkt jetzt verlassen. Der ist noch nicht ansatzweise in der Nähe, dass jetzt da irgendwelche charttechnischen Niveaus unterschritten werden, die jetzt bröckeln und uns in Angst und Bange versetzen müssten als Investoren. Ich glaube, und jetzt kommen meine 3 Gründe, das ist total simpel. Also die Geldmenge wird ausgeweitet. Geldmenge M2 in den USA, in China, auch in Europa, da ist es nicht ganz so deutlich, aber die wird ausgeweitet. Und ich sage euch, keine Zentralbank der Welt wird aktuell, während halt dieser Zollkonflikt USA-China ungeklärt ist, auf die Idee kommen, oh, jetzt müssen wir aber mal die Geldmenge verknappen. Jetzt müssen wir mal Geld aus dem System rausholen. Das Gegenteil wird der Fall sein. Dann das Zweite ist, die CapEx. Ich habe ja gerade angesprochen, ich finde das gut, dass da mahnende Stimmen reinkommen. Das ist, glaube ich, gut für diesen Diskurs und letztendlich auch gut für die weitere Entwicklung der AI-Thematik, dass das halt nicht irgendwie wie so der heilige Gral und das ist komplett unantastbar, dass das so behandelt wird, sondern dass da halt Maß und Mitte irgendwie auch über mahnende Stimmen dann Einzug hält. Ich glaube, diese Investitionen werden nicht zurückgedreht. Das kann sich aktuell keiner von den Großen leisten. Es werden Rechenzentren gebaut ohne Ende. Klar kann man jetzt in Frage stellen, rechnen die sich dann auch? Ja, aber das wird eine Frage sein, die wird man nicht in diesem Jahr beantworten, und aufgrund dessen werden auch die Kurse nicht weiter runtergehen, sondern ich glaube, das wird eine Frage, die 2026, 2027 irgendwann mal vielleicht auch ein bisschen härter dann reinkommt. Und ich glaube, dass die Bewertungen en gros, wenn man sich jetzt mal die ganzen Regionen in der Welt anschaut, nicht absurd teuer sind. Wir sind einfach nicht irre bewertet. Für die USA, ja, wir sind langfristig überm Schnitt. Langfristig sind da auch einige Werte schon echt teuer. Da kann durchaus ein bisschen Luft abgelassen werden. Völlig gesund. Aber schaut euch mal China an. Also die notieren jetzt gerade mal auf dem langfristigen Schnitt. Great Britain, super günstig. Europäische Aktienwerte, also EU, Eurozone, auch im langfristigen Schnitt. Also ich kann da jetzt Emerging Markets generell sogar leicht unterbewertet im Vergleich zum langfristigen Schnitt, also die letzten 30 Jahre. Also ich finde das jetzt nicht super besorgniserregend, auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob jetzt kurzfristig das ein bisschen brenzliger und hakeliger wird. Das kann ja alles sein, aber selbst wenn wir in einem Index nochmal 7-8% verlieren, was dann bei einigen Aktienwerten einfach 20-25% bedeutet, wären jetzt ehrlicherweise nichts, warum unsere Depots dann wie die letzten Krüppel daherkämen.
Ja, das darf man das überhaupt so sagen? Sehe ich.
Also Entschuldigung.
Ja, also sehe ich genauso. Es sind halt einige wenige Großen aktuell dafür verantwortlich, dass die Märkte so ein bisschen teuer wirken. Oder wenn man sich halt so historische KGVs anschaut, ich glaube, wir sind auf dem zweithöchsten Niveau seit der Dotcom-Bubble dann. Allerdings auch die Gewinnentwicklung und die Gewinnerwartung, also die sind halt wirklich sehr hoch aktuell. Also auch bei den Großen, die also gerade dafür sorgen, dass die Bewertungen so hoch gehen. Die Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre sind halt auch nochmal extrem stark. Also die meisten sollen da deutlich zweistellig dann wachsen. Und du hast gerade nochmal einen interessanten Punkt genannt. Da habe ich noch eine weitere Theorie dazu mit den CapEx. Ich glaube, dass es die Großen gar nicht mal so stark interessiert, also ob sie das alles wieder zurückbekommen. Was ich mir nämlich einfach glaube, dass die sich durch diese ganzen Investitionen noch viel mehr, also viel tiefer sozusagen ihren Burggraben bauen wollen. Ob sich das jetzt alles also komplett refinanziert, das sei mal dahingestellt. Aber der Vorsprung oder eben auch der Abstand zu kleineren Unternehmen, selbst zu mittleren und auch anderen großen, der wird dadurch immer größer. Und da kann dann kaum noch jemand Neues reinkommen, weil wie willst du in diese Bereiche, wenn die Abstände so groß sind, da je Fuß fassen? Das ist fast unmöglich. Also je mehr da investiert wird, desto unmöglicher wird es dann auch für andere da reinzukommen. Ich glaube halt einfach, da wird es dann ein Markt, also das wird immer weiter ausgesiebt werden über die nächsten Jahre, und da wird es dann halt nur diese wenigen Gewinner geben. Und da sind halt einige oder wahrscheinlich fast alle so aus diesem AI Money Circle mit dabei. Die größte Gefahr, die ich da aktuell sehe, ist, dass tatsächlich OpenAI das Ganze irgendwann nicht mehr stemmen kann, weil die ja de facto ein Unternehmen sind, das halt kein Geld verdient, aber hunderte Milliarden an Investitionen angekündigt hat. Ja,
obwohl ja, 1 Billion haben sie, glaube ich, mittlerweile.
Obwohl da mächtige Konzerne natürlich an Bord sind. Ja, ich weiß nicht, Timo, was siehst du, was ist für dich so die größte Gefahr bei dem Thema? Wie siehst du das auch so mit OpenAI und so?
Also dieses Pay-to-Play, darauf zielt ihr ab, ne? Also dass Nvidia beteiligt sich an OpenAI und kriegt dafür aber im Wesentlichen eine Umsatzgarantie, dass das alles zurückfließt. Ich finde diesen Move, dass die sich untereinander quasi vernetzen, das finde ich nicht so unsmart, ehrlicherweise. Also das sind ja letztendlich, möchte man sich da quasi bei den besten Spielern irgendwie vielleicht mit möchte man halt einfach irgendwie, das sind ja jetzt alles, glaube ich, sogar stimmrechtslose Aktien. Also das heißt, die können jetzt nicht mal irgendwie großartig Macht oder so ausüben. Aber das Ding ist, dass die sich untereinander vernetzen und dass das vielleicht so Art Mini-Joint-Ventures vielleicht sogar dann sind. Die werden ja dann auch wahrscheinlich projektweise irgendwie auch zusammenarbeiten, sondern das ist ja jetzt nicht nur irgendwas, was auf dem Papier dann besteht. Also denke ich mir, dass das auch operativ dann Einfluss hat und die Forschung dann gemeinsam vorangetrieben wird und vielleicht sogar eine Art Datenaustausch oder so stattfindet. Das finde ich alles in Ordnung und gesund. Aber trotzdem finde ich das doch ein bisschen seltsam, dass das halt mit diesen Kaufgarantien sozusagen mit einhergeht. Das ist so ein Punkt, den ich irgendwie da ein bisschen natürlich seltsam finde. Ich habe jetzt neulich ein Interview mit Henrik Leber gemacht, großer Fondsmanager, der hat halt gesagt, ja, das ist total ungesund, absolutes Warnsignal, das wird sich irgendwie niemals rechnen und so. Aber um es hier nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dieser AI Money Circle, auch wenn es jetzt vielleicht so ein bisschen schon in eine leicht überhitztere Richtung geht, also ich glaube, dass der noch weitergehen wird, dass da einfach noch viel mehr investiert werden wird und dass es, so wie du jetzt gesagt hast, Daniel, vielleicht auch erstmal längere Zeit mittelfristig egal bleiben wird. Rechnet sich das nicht? Weil ich glaube, erst im nächsten großen Bärenmarkt, erst dann wird, glaube ich, das Ganze so stark zurückgefahren, dass dann sich alle auch wieder darauf besinnen, okay, jetzt müssen wir mal auch so ein bisschen auf Profitabilität oder auf Effizienz irgendwie achten und was bringt's jetzt eigentlich wirklich? Aber jetzt geht's, so wie du gesagt hast, Daniel, eigentlich nur um die Ausweitung von Machtblöcken.
Ja. Ja, Jensen Huang, ganz kurz noch, der hatte ja sogar dann gesagt, er hat sich geärgert, dass er sich nicht viel früher beteiligt hat an OpenAI oder auch an XAI und so weiter, weil es ja alles so tolle Unternehmen sind. Hat er ja auch im Endeffekt, wenn man so sieht, wie du argumentierst, Timo, hat er ja wirklich dann halt recht, ne, weil du verkaufst ihnen einerseits sogar deine Chips, verdienst damit Geld, andererseits werden die immer mehr wert, hast quasi noch eine Beteiligung, die immer mehr wert wird. Also das ist natürlich schon dann doppelt gut quasi für Nvidia. Aber das einzige Problem ist halt, was ich auch sehe, ist, wenn es wirklich in die Richtung geht, von wegen, ja, hier, wir unterstützen CoreWeave, die bauen irgendwelche Rechenzentren, ach ja, und wenn ihr die nicht losbekommt, ach, wir kaufen euch die Kapazitäten wieder ab. Das hat für mich auch so ein Geschmäckle, ne? Weil wenn dann irgendwann wirklich die ganzen Kapazitäten frei sind und eine Salesforce und Co. merken, ach, wir kriegen das gar nicht monetarisiert, wir müssen auf die Bremse treten, weil der Kapitalmarkt, Verwaltungsrat, die machen uns Druck alle, sozusagen die Aktionäre. Ich glaube halt, und das ist das Problem, aber ich habe keine Ahnung, ob und wann es passiert, wenn die Stimmung einmal kippt, dann geht das halt auch so schnell und dann wollen da alle halt sehr schnell wieder raus oder wollen dann versuchen, ah, wir haben hier Rechenzentrumskapazitäten, wer will die von uns kaufen, wir brauchen die doch nicht. Und das ist, glaube ich, das kann irgendwann ein Problem werden. Aber
weißt du, wann das erst passiert? Wenn Geld wieder teurer wird. Also wenn wir in eine Phase reinkommen, wo wir strukturell wieder eine Verknappung der Geldmenge haben werden und solange wir die nicht haben werden, ich weiß natürlich auch nicht, wie lange das anhält, aber ich bin jetzt erstmal für die nächsten Monate optimistisch, dass halt kein Geld großartig von Seiten der Zentralbanken aus dem Markt dann rausgezogen wird. Erst dann wird das zum Problem. Das ist ungefähr so, wie diese Phase 2019, dann okay, klammern wir mal 2020 aus, das war eine andere, da spielten andere Dinge eine Rolle, also Corona, oder 2021, da war es dann absurd. wo also im Wesentlichen so quasi, du hattest als Venture Capitalist oder als Private Equity, hattest du irgendwelche Sachen auf dem Tisch und hattest irgendwie 3 oder 4 Tage Zeit, um einfach zu entscheiden, so mache ich's oder mache ich's nicht. Mhm. Du konntest überhaupt keine normale Due Diligence machen und hattest dann einfach den Druck, im Wesentlichen alles mit reinzugeben, also load the boat, so. Und dann erst irgendwann fällt einem mal auf, okay, diese Sachen, die ich mir aufs Boot geladen habe, da ist ein Loch drin und da ist ein Loch drin und das ist da schon abgebrannt und so weiter. Aber erstmal ist es scheißegal. Und ich glaube, solange das strukturell der Fall ist, dass sich keiner um die Geldmenge schert und sich keiner Sorgen macht, dass das jetzt alles irgendwie teurer wird, solange wird das auch weitergehen. Und ja, du hast recht, das wird irgendwann, oder ihr habt recht, das wird irgendwann kippen. Aber ich sehe den Kipppunkt zumindest mal jetzt auf die nächsten 3 bis 6 Monate ehrlicherweise noch nicht.
Ja, also 3 bis 6 Monate sage ich auch ganz klar. Dieses Quartal wird nochmal extrem gut dafür sehen, hat ja auch TSMC jetzt wieder gesagt. Ausblick auch extrem gut. Wir kommen ja gleich auf die Zahlen. Die Nvidia-Zahlen werden auch wieder sehr gut. Jensen Huang wird wieder erzählen, wie unfassbar die Nachfrage nach Blackwell Rubin Ultra ist. Ich glaube auch bis also das erste Halbjahr 2026 wird auch noch gut werden. Und danach, ja, dann wird man sehen, was passiert. Ne? Aber bis dahin haben wir auch noch Zeit.
Ja, und vor allem der CNN 4 Greed Index ist gerade auf Extreme 4. Also das sage ich auch, ich finde es trotzdem aber auch eigentlich ganz positive Nachrichten, dass man also merkt, ey, viele bleiben einfach so ein bisschen demütig dann auch. Also deswegen ist für mich da auch nicht der Vergleich mit der Dotcom-Bubble auch nur ansatzweise gerechtfertigt, ja, weil damals hieß es ja, Umsatz ist der neue Gewinn und da wurde dann erklärt, warum jetzt nur noch auf die Umsätze geschaut werden muss. Dieses Mal haben wir gesagt, das ist alles auf so einem soliden Fundament, also auf so massiven Gewinnen halt auch aufgebaut und die Leute sind aber trotzdem nicht euphorisch, man sieht auch nicht in der Bild-Zeitung, das heißt jetzt in KI einsteigen und so, das ist ja dann meistens ja so der Schuhputzer-Moment, wie man ihn so damals von dem ersten großen Crash dann eben kennt, als einer, dem Herr Rockefeller, ich glaube sein Schuhputzer war es oder der Taxifahrer, wo ihm dann Investments erklären wollte, woraufhin er ja dann, glaube ich, großenteils ausgestiegen ist. Also ich finde es weiter auch so, wenn ich, was ich so von euch in den Kommentaren immer lese, man merkt, die Leute bleiben besonnen, es entstehen nicht irgendwelche ja komischen Fantasien oder so, oder wie es damals auch bei GameStop und AMC der Fall war, da hat man dann einfach gemerkt, hey, jetzt sind auf einmal so viele unerfahrene Leute dann da, die dann einem irgendwas von ungedeckten Shorts und so erzählen wollen, die eigentlich keine Ahnung von dem Thema dann haben und die alle im Hintergrund wussten, wie viele Betrügereien da stattfinden und so. Sachen, wo eigentlich fast keiner einen Einblick dann hat, aber die Leute, die da neu drin, die wussten das natürlich alle dann, ja. Und was ist mit AMC passiert und so, es ist gar nichts passiert, ja. Und jetzt zuletzt wurde Unterhaching, glaube ich, hochgezockt nochmal. Also, das ist verrückt, ja. Aber es zeigt nochmal, ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute trotzdem recht vernünftig, also Anleger bleiben, trotz diesen massiven Renditen, die man jetzt dieses Jahr teilweise erzielen konnte, ja. Also ich habe schon Depot-Performances von 60%, 70%, 80% in diesem Jahr gesehen. Das war gar nicht so schwer, wenn du da auf ein paar starke Titel aus dem AI-Sektor gesetzt hast, ja. Aber ich glaube, über das Thema haben wir jetzt heute genug schwadroniert, wie man so schön sagt. Wir haben ja noch einige andere Themen, damit die Folge auch nicht 2 Stunden dann geht. Genau, ja. Da noch eine kurze Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns heute recht herzlich beim Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos und wir haben da noch eine Ankündigung zu machen. Ihr wisst ja mittlerweile, das ist schon fast wie damals bei Praktika, 20% auf Tiernahrung, dass es die gratis Telekom-Aktie bei uns gibt. Das ist nur noch diese und nächste Woche der Fall. Dann wird diese Aktion bei uns beendet werden. Also wenn ihr euch für den Smart Broker interessiert, 40.000 Aktien an 30 Börsenplätzen, ihr habt da 4.600 Sparpläne ohne Ordergebühr, echte Kryptowährung. Und wie gesagt, die Gratis-Telekom-Aktie, die bekommt ihr ohne Wenn und Aber, wenn ihr das Depot eröffnet. Also wenn ihr da noch Lust drauf habt, ihr habt noch eine Woche Zeit, dann ist diese Aktion zu Ende und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau, Timo, es sind einige spannende Zahlen gekommen, über die wir dringend sprechen müssen. Und ich weiß ja, dass ich, glaube ich, auch in einem unserer Interviews unter anderem dafür gesorgt habe, dass du auch so ein bisschen FOMO bei ASML damals bekommen hast. Ich meine, ja, du bist auch noch investiert, oder? Bin ich da noch richtig informiert?
Ja, ich bin investiert.
Dann, diese Woche sind ja die Zahlen gekommen. Jetzt würde ich erstmal sagen, erzähl uns mal, wie hast du sie aufgenommen? Also der Kurs war ja phänomenal, vor allem, was es für mich besonders stark macht. Der Kurs ist davor schon sehr stark gelaufen. Jetzt hat er nochmal stark auf die Zahlen reagiert. Waren sie wirklich so gut?
Nee, finde ich nicht, gar nicht. Also ziemlich gemischt habe ich die aufgefasst. Also Umsatz im Vergleich zum Vorquartal 2% rauf, Bruttomarge gesunken, bisschen weniger stark gesunken, als die Analysten erwartet haben. Neugeschäft etwas weniger stark zurückgegangen, als die Analysten erwartet haben. Auftragseingang war bei den Lithografiegeräten ganz gut. Und ja, Ausblick, dass das vierte Quartal ziemlich stark werden wird, das war ebenfalls gut. Aber ich meine, ein Unternehmen oder eine Aktie, die sich anschickt, jetzt auch wieder, ich würde sagen, können wir ja auch gleich nochmal diskutieren, dass die auf Allzeit hochgehen, ja, und zwar, dass die über die 1.000 Euro wahrscheinlich hinausgehen, falls wir eine starke Jahresendrally haben, dass halt so ein Unternehmen oder so eine Aktie weiter so in Tritt bleibt, obwohl der CEO für 2026 gesagt hat, naja, also Umsatz wird höchstwahrscheinlich nicht schwächer werden als in diesem Jahr. Das ist dann schon ein bisschen verwunderlich, aber ich glaube, das hat jetzt erstmal kurzfristig niemanden so richtig interessiert. ASML ist tatsächlich wieder ziemlich bullish, muss ich sagen. Also seit die 800 Euro geknackt haben, das war eine wichtige Marke, da mussten sie rüber. Ist das wirklich richtig gut? Jetzt die nächste große Hürde liegt zwischen 880 und 900 Euro. Und wenn die 900 Euro auf, ja, ich glaube, dass da schon eigentlich sogar ein Tagesschlusskurs reichen würde, idealerweise Wochenschlusskursbasis, dann ziehen die aber auch durch auf über 1.000. Also, und ich glaube, das sehen wir noch in diesem Jahr. Ich glaube, dass das im Q4 nicht so unrealistisch ist. Aber um es kurz zu machen, die Zahlen fand ich nicht so gut, den Ausblick fand ich sogar erschreckend und die Kursentwicklung deswegen auch ein bisschen überraschend. Aber ja, würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das seht.
Ja, also ich bin ja selber auch in ASML schon sehr lange investiert. Ich war das erste Mal 2020 schon mit an Bord, habe, ich glaube, mittlerweile noch zweimal, glaube ich, aufgestockt. Also ein oder zweimal, ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig. Also die Zahlen an sich, es war nichts, was jetzt einen vom Hocker gehauen hat. Ja, das kann man wirklich so trocken und nüchtern analysiert sagen. Wo sie überrascht hatten, Timo hat schon gesagt, bei den Netbookings, da waren 5 Milliarden erwartet worden, es sind 5,4 Milliarden geworden und gute 2/3 davon sind EUV-Bookings gewesen. Das sind für mich gute Nachrichten und man war für 2026, das hat Timo ja schon richtig gesagt, dass man da eher so ein bisschen vorsichtig war und vor allem auf China gezeigt hat, dass es da zu ja Abschwächungen kommen wird. Das ist allerdings was, das sage ich ja oder probiere ich schon seit Jahren zu vermitteln, dass China für die langfristigen Aussichten, also 2030 ist ja so das große Ziel von ASML, wo sie auch immer wieder ihre Aussichten bestätigen, ist China quasi nicht mehr relevant, weil die neuen Technologien nicht an die Chinesen ausgeliefert werden dürfen und vor allem auch bei den Gewinnen die EUV-Maschinen also wirklich einen satten Anteil dran haben. Deswegen bin ich froh, wenn jetzt immer weiter dieses China-Thema auch nicht mehr zu sehen ist in den Quartalsberichten, wenn das also sukzessive dann weniger wird. Weil da merke ich auch oft, auch gerade so, wenn Anleger neu mit dabei sind, die sehen nur, ey, wow, wieder mords viel in China ausgeliefert und so. Das sind aber halt alles nur diese alten Technologien, die jetzt auch in der Zukunft halt immer weiter eine untergeordnete Rolle dann spielen werden, ja. Die Zahlen an sich, auch jetzt die kurzfristigen Aussichten, da war jetzt nichts mit dabei, das jetzt diesen starken Kursverlauf gerechtfertigt. Ich persönlich, also was ich positiv auch noch fand, 2030 wurde weiterhin bestätigt. Das ist ja auch bei mir so dieses Big Picture, das ich schon seit so, also ich glaube 2022 haben sie das erste Mal gezeichnet, dieses große Bild dann, was sie da erreichen möchten. Bei ASML war es bisher halt schon immer so, das ist keine Aktie, die gemütlich nach oben läuft, die geht immer 5 Schritte nach vorne und dann wieder 4 Schritte zurück und das aber übergeordnet dann eben trotzdem dann steigen dann irgendwann. Ich würde sie jetzt auf dem aktuellen Niveau nicht mehr kaufen. Ich, also als Aktionär bleibe ich ganz normal entspannt an Bord, weil wie es Timo gesagt hat, eine Jahresendrallye ist definitiv im Bereich des Möglichen und man weiß ja auch nie, wie weit geht's noch nach oben, also wie viele Schritte geht's noch nach vorne und wie viele Schritte geht's dann zurück. Deswegen sage ich, ich bleibe einfach mit dabei, weil klar, ich jetzt halt auch schon einige Jahre mit dabei bin und dann natürlich dann auch schon einige Buchgewinne dann angefallen sind. Alleine schon steuertechnisch würde das für mich überhaupt keinen Sinn machen. Aber ich hatte eigentlich vor einigen Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, gesagt, dass ich sie nochmal aufstocken möchte, als sie noch bei KGV-Werten unter 30 war. Auf dem Niveau finde ich sie jetzt aktuell so, ich will nicht sagen fair, ich sag so, also so zwischen fair und schon überbewertet. So, das ist so für mich so die Range, wo sie aktuell dann sind, ja. Also auf dem Niveau würde ich einfach warten, vor allem weil eine ASML mir auch schon seit Jahren gezeigt hat, die bietet dir immer wieder mal eine deutlich attraktivere Einstiegsmöglichkeit an, als es jetzt der Fall ist. Aber so ist sie halt. In guten Phasen läuft sie dann in eine Übertreibung rein. Die 1000 Euro hatte sie ja letztes Jahr, ich glaube mal einen Tag geschafft und dann ging es ja nur noch nach unten dann. Und jetzt ging es dann halt wieder nach oben. Und das, diese Rallye letztes Jahr, das war ja genau das Gleiche, wo sie auf 1000 Euro gelaufen ist. Weiß ich noch, ich habe zu meinen Followern damals gesagt, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Also es gab dafür keine schlüssigen Gründe. Genauso wie, dass sie dann in schlechten Phasen zu sehr immer abverkauft wird. Und da sage ich einfach immer, einfach ruhig bleiben in den Schwächenphasen. Gerade wenn so das KGV, Forward-KGV deutlich unter 30 rutscht, finde ich es immer interessant, sich mit der Aktie zu beschäftigen. Wenn es dann aber so im mittleren 30er-Bereich ist, dann sage ich auch, ey, dann lieber mal so ein bisschen die Füße stillhalten. Ja,
ja, was ganz kurz noch ein Satz, was mich auch gewundert hat. Ich hatte so die Einschätzung gegeben, das Ding kann auch rutschen, weil ich mir nicht sicher war, Timo hatte es gesagt, der Umsatz 2026 soll mindestens auf Vorjahresniveau sein. Das kann ja alles so nichts bedeuten. Heißt es jetzt wirklich nur plus minus null? Das wäre ja eine große Enttäuschung. Ist das Management eher konservativ und es werden doch 5 oder 6%, ne, weil man will auf jeden Fall keine Gewinnwarnung rausgeben, weil der Marktkonsens geht ja schon so von 4% Umsatzwachstum aus für nächstes Jahr. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, nach der Rallye, ich glaube nicht, dass das jetzt einen riesigen Bewegung nach oben gibt. Na, aber die Aktie hat ja doch dann am Ende positiv reagiert. Und es gibt ja sehr viele Analysten, die Kursziele auf 1000 oder sogar höher gehoben haben, weil sie gesagt haben, dass jetzt der Ausblick aufs Q4, da rechnen sie mit einem guten Auftragseingang auf 2026, signalisiert eine stärkere Geschäftsdynamik. Ne? Also UBS sagt 1000 Euro, Goldman Sachs sogar hat das Kursziel auf 1050 angehoben. Also das ist schon ganz ordentlich. Also wenn die Gesamtmarktstimmung gut bleibt, dann kann ASML auch noch weiterlaufen. Aber die hängen natürlich auch am ganzen Chipsektor, KI-Sektor und so weiter. Also wenn Nasdaq und so jetzt die nächsten Tage unter Druck gerät, dann wird es auch ASML, denke ich, erwischen. Aber wenn das sich alles fängt, dann ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das Ding weiter durchzieht.
Definitiv, ja. Ja.
Genauso, ja.
Dann springen wir mal zur nächsten Aktie. Nestle hatte, wenn ich es richtig gelesen habe, den größten Kurssprung seit 17 Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Und da würde ich sagen, oh, waren das 30% oder so? Nee, es sind tatsächlich nur 8% gewesen. Also da merkt man, bei Nestle geht es in der Regel so ein bisschen gemütlicher zu. Aber sie haben ja gleich in mehrerlei Hinsicht positiv überrascht. Also zum einen wurde angekündigt, dass sie also ein massives Sparprogramm fahren möchten. Das soll also 3 Milliarden Schweizer Franken soll das jetzt nochmal zusätzlich schaffen. Also sie möchten 16.000 Stellen streichen und sie haben dann aber auch mit den Zahlen sehr positiv überrascht. Das organische Wachstum ist um 4,3% nach oben gegangen. Erwartet wurden nur 3,7%. Und dann gibt es bei Nestlé auch noch das reale interne Wachstum. Das lag bei 1,5%. Und da wurden nur 0,3% erwartet. Also Umsatz insgesamt 21,6 Milliarden Schweizer Franken und eben vor allem so diese harten Sparmaßnahmen, die sich das Unternehmen nochmal so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, das hat durchaus für positiven Wind an der Börse dann gesorgt. Und wie gesagt, also größte Kursbewegung im positiven Sinne seit 17 Jahren, das ist schon mal ein wirklich gutes Signal, vor allem weil die Aktie die letzten Jahre auch sehr schlecht gelaufen ist. Timo, glaubst du, das war jetzt so wirklich so der große Turnaround für Nestle, weil die wirkte jetzt eigentlich schon so die letzten 1-2 Jahre sehr günstig, ist aber irgendwie immer weiter nach unten gedümpelt. Wie siehst du Nestle aktuell?
Also ich habe ehrlicherweise den Eindruck, dass das jetzt nur Vorschusslorbeeren für den neuen CEO sind. Also der hat jetzt Turnaround, Sanierer-Auftritt hingelegt, richtige Wortwahl getroffen, harte Sparmaßnahmen, 16.000 Leute müssen da gehen, tut mir leid für alle Leute, die da den Job verlieren. Und dass sowas gefeiert wird an der Börse, ja, ist halt zynisch, aber so ist die Realität. Ja, der muss halt erstmal liefern, ne? Also bislang ist überhaupt nichts passiert, außer dass er einen Auftritt hingelegt hat. Also ich finde jetzt die Zahlen auch nicht spektakulär, ehrlicherweise. Wie gesagt, ich glaube, das sind jetzt erstmal Vorschusslorbeeren. Und wenn ich das aktuell richtig sehe, das hat auch der Kollege Lars Eriksen zugerufen, als wir drüber gesprochen haben. Also die Dividende wird, glaube ich, auch konstant gehalten oder angehoben. Aber dabei ist ja jetzt quasi auch ja kein Cashflow-Wachstum im Wesentlichen da. Also ergo heißt das, muss wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Fremdkapital mit reinfließen. Also das ist natürlich irgendwie bei so einem Dividendentitel, der auch dafür bekannt ist, berühmt ist, sehr konstant, sehr solide Dividenden zu zahlen, auch wenn das jetzt, glaube ich, immer nur so 2,8 oder 3% oder so sind. Also die Rendite ist jetzt nicht spektakulär, aber es geht da ja um die Historie und die Konstanz. Dann ist das vielleicht jetzt auch noch nicht, ja, so ein richtig ermutigendes Signal. Ja, wir werden sehen. Ich bin aktuell eher neutral, weder bullisch noch besonders bärisch. Und ja, das ist mein Take dazu.
Ja, wie fandest du die Zahlen, Michael? Also ich habe mal schnell gespickelt. Wir sind aktuell bei 3,7% Dividendenrendite. Sie ist ein Dividendenaristokrat, 29 Jahre, nicht gesenkt. Allerdings in den letzten 10 Jahren ist die Dividende nur um 3,5% pro Jahr angehoben worden. Das zeigt also schon, ja, da war Cashflow-mäßig, war nicht so viel los, weil sie auch zuletzt eine Ausschüttungsquote von 84% hatten. Und man sagt ja, ein gesunder Rahmen ist in der Regel zwischen 30% und 70%, weil du brauchst ja auch noch ein bisschen Cashflow für andere Themen. Ja, du willst ja auch mal expandieren, du musst nur Investitionen tätigen, du musst eventuell auch mal ein paar Schulden zurückbezahlen. Wie fandest du sie, Michael? Oder wie sieht jetzt so das Chartbild aus? Weil ist jetzt auf jeden Fall mal so ein starkes Signal mal gewesen.
Ja, also es war auf jeden Fall so ein Befreiungsschlag, aber klar, man muss jetzt weiter liefern. Ich sehe es nicht ganz so negativ wie Timo oder so. Also ein bisschen was ist schon passiert, ja, denn das Wachstum hat sich ja schon deutlich beschleunigt. Es ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr niedriges Niveau, aber an der Börse kommt es immer darauf an, was wird erwartet, was kommt dann wirklich. Und da war halt das organische Wachstum viel, viel stärker mit 4,3%, Prognose 3,7%. Das Lustige ist, ich lese hier gerade bei Handelsblatt, da ist die Überschrift Nestlé in der Krise. Neuer Chef will Mitarbeiter gnadenlos beurteilen und 16.000 Stellen streichen. Ja, also dass das jetzt Nestlé und auch viele andere haben ja große Probleme, weil alle im Endeffekt nicht mehr gewachsen sind. Da gab es ja ganz oft nicht nur bei Nestlé, sondern auch bei vielen anderen dieses Problem. Sie haben die Preise dann irgendwann immer weiter erhöht, dass das Mengenwachstum negativ wurde, zum Erliegen gekommen ist. Und jetzt will man da halt wieder auch für Mengenwachstum sorgen. Die wurden ja auch teilweise, glaube ich, ausgelistet, auch Mars und so weiter, ja, bei Edeka, Rewe und Co. wegen den ganzen Kämpfen um die Preise. Also es war schon alles ein bisschen heftig. Aber jetzt sieht's zumindest ein bisschen besser wieder aus. Aber Probleme bleiben natürlich. Die Verschuldung ist brutal hoch. Man will sich, glaube ich, auch vom Wassergeschäft jetzt trennen. Vielleicht auch diese L'Oreal-Beteiligung loswerden. Aber man hat, ich glaube, wir hatten 60 Milliarden Schulden oder sowas in die Richtung. Und das ist natürlich brutal. Also dadurch kann man sich natürlich auch nicht mehr so gut bewegen, wenn man auch noch das ganze Geld jetzt ausschüttet. Also da muss ein bisschen was passieren. Aber grundsätzlich waren auch die Analysten jetzt sehr zufrieden. JP Morgan hatte gesagt, die Q3-Zahlen bewegen sich deutlich über den Erwartungen. Ausschlaggebend sei das Mengenwachstum gewesen. Und in Asien lief es ganz gut, in Europa. Aber in China, und das ist ja auch so das altbekannte Problem, da lief es nicht gut. Und es hat dazu beigetragen, dass das Wachstum hätte noch stärker sein können, wenn China nicht gewesen wäre. Aber da hat man jetzt ein neues Management. Also ich würde jetzt nicht sagen, jetzt muss man das Ding jetzt unbedingt kaufen, aber es hat zumindest mal jetzt so eine schöne Gegenbewegung gegeben und es gibt wieder ein bisschen Hoffnung. Aber man muss jetzt natürlich Q4 und vor allen Dingen auch 2026 wieder liefern. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber dass man jetzt die Kosten anpasst, ist, glaube ich, für Aktionäre zumindest gut. Für die Mitarbeiter dort natürlich nicht sonderlich schön, aber ja, so ist es halt bei solchen Unternehmen. Ne? Die müssen sich alle immer wieder an den Gegebenheiten anpassen. Das hat auch das Management gesagt.
Nestlé ist, glaube ich, auch gewohnt, Sorry, Timo, ja, bitte?
Nettoverschuldung 55 Milliarden Schweizer Franken.
Genau.
55, Ergebnis ja, 10 Milliarden, also fünfmal mehr Schulden, als netto reinkommt pro Jahr. Ja, also okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht, muss man immer ins Verhältnis setzen zum gesamten Sektor, ist jetzt vielleicht auch nicht so ungewöhnlich. Also wenn man jetzt mal, wir können ja mal so eine, was nehmen wir denn mal?
Sie haben selbst gesagt, ich glaube, die CFO hat selbst gesagt, sie sind jetzt am oberen Rand der Spanne, wo sie selbst sagen, beim Verhältnis hier
zu Leverage ist bei 3, ja. Also das sagt man immer so, also so ein Konzern darf maximal Leverage von 3 haben. Also da berechnet man einfach, das sind die Nettoschulden. Meistens nimmt man das EBITDA als Verhältnis. Ich habe schon gesehen, dass man manche aus Free Cashflow dann eben nehmen. Man sagt dann eben, wie lange bräuchte der Konzern, wenn er seine komplette Ertragskraft in die Schuldentilgung dann reinmacht, und bei einem Leverage von 3 würden das dann 3 Jahren dann sozusagen entsprechen dann. Da sagt man, so ein eingesessener Konzern wie Nestle darf maximal 3 haben, ich hab's lieber 2 oder weniger dann, aber da scheiden sich so ein bisschen die Geister, sage ich dann mal, ja. Und zum Thema stellen Sie, ich meine, Nestle ist ja mit Kritik so von der Öffentlichkeit, die können, glaube ich, damit ganz gut umgehen schon seit einiger Zeit. Das wird die, glaube ich, nicht ganz so sehr interessieren. Aber du hast auch einen richtigen Punkt, um das abzuschließen, nochmal zu sagen, was man wirklich immer mehr merkt, dass vor allem die Retailer richtig harte Bandagen anlegen und mit denen die Preise zu verhandeln. Vor allem Edeka, das bekommt man so oft mit, dass da auch nicht nur Nestle-Produkte, letztens hatte ich zum Beispiel, meine Tochter liebt Mini-Babybell, dann laufe ich ans Regal, dann frage ich die, ja, wo sind die Babybell? Dann die Verkäuferin guckt mich außer verdutzt an und halt, das ist immer am gleichen Ort gewesen. Dann ist sie kurz nach hinten gegangen, ist kommt und dann sagt, ah ja, das haben wir aktuell nicht. Da finden Verhandlungen dann statt, ja. Also das geht mittlerweile auch super schnell, dass diese Retailer alles aus dem Ding rauswerfen. Und gerade in Edeka und so, die haben natürlich da schon echt eine krasse Marktmacht dann, weil die interessiert es nicht, ob sie dann mal 2 Wochen kein Mini-Babybell dann verkaufen oder eben halt auch solche Süßwaren und solche Geschichten. Also das ist halt auch Thema Preissetzungsmacht. Das klingt zwar alles immer so toll mit diesen Marken und so, aber mittlerweile gibt's fast jedes Produkt hat auch schon eine Handelsmarke dazu und da können die sich das nicht leisten, einfach mal monatelang nicht mehr im Regal dann drin zu sein. Ja, genau.
Entschuldige Daniel, wenn ich ganz kurz reingehe. Ja. Ich habe dazu auch einen ganz witzigen LinkedIn-Post, also in einem völlig anderen Zusammenhang gesehen, und zwar der aber trotzdem darauf einzahlt. Also irgendwer hat geschrieben, ja, also solange wir irgendwie ich will kein neues Suppen- oder Wurst- oder Chip-Startup hier in Deutschland sehen, besonders nicht bei Frank Thelen, solange wir nicht irgendwie was in Richtung KI hier auf die Reihe kriegen. Und das ist natürlich auch so der, ja, ich meine, das stimmt, da kommen so viele neue Marken, die dann auch irgendwie mit, zumindest hier mit VC-Geld gefundet werden und so, und die werden dann groß gemacht und dann sitzen die bei Höhle der Löwen, aber die wirklich wichtigen Bereiche, die uns strukturell unsere Volkswirtschaft auch voranbringen, die sind es dann halt nicht, aber dafür müsste ich dann halt Nestlé dann wahrscheinlich mit den Räuberchen da rumschlagen.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, ja, weil eben darüber könnte man ja eine eigene Folge machen, ob das in Deutschland überhaupt möglich wäre, selbst so im KI-Bereich so ein Startup wirklich so groß machen zu lassen, also ist wirklich ja nochmal ein eigenes Thema. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, Timo, wir konnten jetzt dein Blut nicht so in Wallung bringen mit den ASML und den Nestle-Zahlen, dann probieren wir es doch mal mit Taiwan Semiconductor. Also auf den ersten Blick sehen die Zahlen ja wirklich spektakulär aus. Also wir hatten hier ein Wachstum zum Vorjahresquartal 30,3%. Also das entspricht mittlerweile 31 Milliarden US-Dollar. Nettogewinnanstieg 39%, 14,1 Milliarden Dollar. Also das ist auch mittlerweile eines der profitabelsten Unternehmen der Welt. Also nicht nur in Taiwan, also mittlerweile schon weltweit gesehen. Also da gibt es nicht mehr viele Unternehmen, die solche starken Nettogewinne dann haben. Sie selbst haben gesagt, Haupttreiber des Wachstums, Hochleistungsrechenchips, vor allem natürlich eben im Bereich KI, 5G, und sie erwarten da auch weiterhin, dass es nicht wirklich stark abnimmt. Haben dich die Zahlen überzeugt oder gab es da auch was, wo du jetzt sagst, na, nicht alles so stark, wie es vielleicht ausgesehen hat?
Nein, nein, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, das geht aber in meine Richtung, dass ich die Ts um 10 nicht im Portfolio habe. Das ist natürlich ja, ein Frevel. Ja. Ein Frevel ist das. Da Kritik an mich. besser machen demnächst. Nee, ansonsten alles, also was soll man da sagen? Also ja, machen wir es kurz. Also du hast die gute Zusammenfassung geliefert. Ist halt struktureller Gewinner. 60% Marktanteil haben die da, glaube ich, in diesem Foundry-Markt. Also das ist halt einfach stark. Was soll man da sagen?
Ja.
Ich hatte leider damals auch dann rausgeworfen wegen dieser ganzen Taiwan-Thematik. Die waren ja mal eine Zeit lang sogar immer noch recht günstig. Vor 2 Jahren oder so, da hatten die echt ein niedriges KGV sogar. Da war schon absehbar, wie stark sie wachsen. Ich habe sie trotzdem rausgeworfen. Also ja. Hätte Fahrradkette, ne? Aber gut, so ist es halt.
Ich meine, wichtiger Punkt, die hatten, glaube ich, sogar ein KGV von 12 oder 13. Jetzt haben sie ein KGV Forward von 20 oder 19. Also immer für den Chipsektor, also für KI, ist das immer noch nicht brutal teuer. Das spielt natürlich mit rein. Die werden wahrscheinlich einfach das Doppelte wert, wenn die ihren Sitz in Amerika hätten. Aber da sie halt in Taiwan sind, kommt da halt so dieser Malus oder dieser Abschlag nochmal mit oben drauf. Der wird auch nicht höchstwahrscheinlich nicht so schnell weggehen oder sich auflösen. Aber 60% jetzt in den letzten 6 Monaten gestiegen, das Ding, ist halt einfach super stark.
Ja, weil eben die kann ja einfach nur so stark steigen, wie sie ihre Gewinne steigert, weil dann wird sie nicht teurer. Aber wenn die halt 30-40% halt Wachstum dann im Jahr hat, dann ist es ja legitim, dass die Aktie zumindest mal den Wert zusteigt, weil man hat sie ja mittlerweile so ein bisschen gepreist dann einfach. Aber wenn dann halt noch zusätzlich das KGV nur so ein bisschen nach oben geht, wie es jetzt hier der Fall war, oder da war es ja jetzt ein bisschen umfangreicher. Also ich habe mal geschaut, 3-Jahres-Performance 280%, also wirklich spektakulär, aber das halt auch völlig zu Recht, weil die Geschäfte weiterhin extrem gut laufen und sie halt auch noch dabei irgendwie gefühlt immer noch profitabler dann halt werden, ja. Also wirklich Wahnsinn, ja. Also an der Stelle auch noch ein kurzer Hinweis, lasst auch gerne einen Daumen nach oben für die Folge dann da und erzählt uns mal, wie ihr so die Zahlen fandet oder worauf ihr noch so wartet. Und jetzt wollen wir aber wissen, Timo, was hat sich so bei dir noch aktuell im Portfolio Depot getan? Da hast du uns heute noch 2 Aktien mitgebracht. Erzähl mal, genau, wo hast du zuletzt dich so ein bisschen umgeschaut? Wie ist deine Strategie aktuell?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich gestern heißt in dem Fall am Donnerstag, nochmal was Neues mit reingenommen habe. Kann ich auch gerne vielleicht kurz ein bisschen was dazu erzählen, aber ich fange erstmal an mit der Coinbase, die ist bei mir gerade im Satellitenportfolio drin, die notiert jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme genau auf dem Niveau wieder, wo ich sie gekauft habe. Also bedeutet, ich bin eigentlich jetzt erstmal so ganz gut, ich war zwischenzeitlich 22% vorne in relativ kurzer Zeit. Jetzt also im Zuge der jetzigen Korrektur, die sich, mit dem Sell-off, mit dem Flash Crash da am Freitag, mit dem Trump-Tweet dann eigentlich die sich da vonstatten gegangen ist bislang, ist sie dann halt wieder auf das Niveau runter jetzt zum Kaufkurs. Mein Stop liegt etwas ungewöhnlich in dem Fall. Also Michael, du würdest wahrscheinlich einen Stop irgendwo auch, vermute ich jetzt mal, bei $300 setzen. Ich habe den auf bei 290, weil ich halt da nicht zu schnell dann in so einem Washout, wenn dann halt so eine Marke, wo wahrscheinlich viele Orders liegen, drin liegen, dass ich da halt einfach rausgekegelt werde, aber dann vielleicht zu früh. Also das heißt, ich habe mir da auf der Unterseite noch ein bisschen mehr Platz gegeben. Kann natürlich im Worst Case, ist ein Risiko, kann dazu führen, dass du halt einfach deine Verluste dann entsprechend da auch nochmal um 3-4% ausweitest und dann erst aus dem Wert draußen bist. Das gehört jetzt einfach mit dazu. Das ist, wenn du dir diesen Plan vorher machst und nicht halt irgendwie währenddessen, weil jetzt gerade irgendwelche Kursniveaus sich in die eine oder andere Richtung bewegen. Also so ein Setup baut man ja vorher für eine aktive Position. Und was mir da ganz gut gefallen hatte, war halt der Punkt, also die haben korrigiert, haben da wirklich lange rumgependelt, haben da eigentlich bei den 300 Dollar auch den entsprechenden Boden ausgebildet und dann habe ich halt, dann haben die 330 Dollar angelaufen, da war auch noch eine Kurslücke von oben nach unten, die lief, glaube ich, von 370, 75 auf 340 Dollar. Die wurde jetzt übrigens auch komplett zugemacht, das ist auch erstmal, obwohl das jetzt abverkauft wurde, eigentlich ein bullisches Signal, dass die Kurslücke wieder dicht ist. Also ich glaube, selbst wenn es jetzt noch ein bisschen härter rappeln würde, ich hoffe, dass mich die Position nicht rausspült und sie dann halt unter die 290 Dollar fällt. Theoretisch könnte die auch problemlos bis irgendwo 270 laufen, dann wäre ich halt draußen. Wäre blöd, aber so ist es dann halt. Ich glaube, dass wir da wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr, ähnlich wie bei der ASML, ein neues Allzeithoch sehen, also sogar über die 440 Dollar hinausgehen. Und ja, dann was Langweiliges habe ich gekauft. Die Münchner Rück, bin aber großer Fan. Bei 515 habe ich sie eingesammelt. Nee, Quatsch, 520. Da habe ich ein bisschen Glück. Also kann man jetzt auch sagen, hey, geiler Swing-Trader, weil ich jetzt mit der Position auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt gerade, zwischenzeitlich war ich mal um die 10% direkt vorne nach wenigen Tagen. Aber ich glaube, sie ist jetzt gerade bei 540, sehe ich gerade, ja. Also das heißt
542, ja.
542, genau. Also ich bin mit der Position noch im Plus, darauf ist sie aber nicht angelegt, ganz ernsthaft. Bei der Münchner Rück, die kaufe ich nicht, weil ich da jetzt irgendwelche Kursbewegungen erwarte, sondern die kaufe ich, weil ich mir da halt in einem substanzstarken Marktführer einfach die Dividende einsacken will, die da auch irgendwo bei 4%, 4,2% forward liegt. Die haben im Wesentlichen keine Schulden, was die aus meiner Sicht auch interessanter macht als zum Beispiel eine Hannover Rück, die viel mehr Schulden auf der Uhr hat. Eine Score würde ich maximal handeln, also dass dieser französische Rückversicherer, der so ein bisschen Probleme hatte, der sich zwar auch innerhalb von kurzer Zeit verdoppelt hat, aber würde ich aktuell aufgrund dieser ganzen Risiken, die bei der Score noch mit einhergehen, würde ich die nicht anfassen. Ich habe mich für die Münchner Rück im Langfristportfolio entschieden. Ich glaube, das ist ein solider Pick, mit dem irgendwie auch jeder mitgehen kann. Ist halt auch nicht spannend oder jetzt der Stein der Weisen. Und ich habe die Futu gekauft. Futu ist ein chinesischer Broker. Das ist halt eine absolute Spekulation darauf, dass der Bullenmarkt in China, und ich glaube, man kann natürlich einen anderen Blick haben, dass China noch nicht im Bullenmarkt ist, aber ich glaube, sie sind im Bullenmarkt, dass das nicht nur eine Aufwärtskorrektur ist, also eine sehr, sehr lange Bärenmarkt-Rallye oder eine Bullenfalle, die da jetzt stattfindet im Hang Seng, sondern ich glaube, dass das mehr ist, dass das strukturell ist und dass China wieder nach oben geht und Futu ist halt ein chinesischer Broker und die haben jetzt gerade ein Forward-KGV 26 von 16. Also da werden zwar enorme Wachstumsraten auch gepreist, die ist auch enorm gelaufen. Also die hat irgendwie seit Jahresanfang knapp 100% auf der Uhr. Ja. Und sind aber auch bei 200 Dollar, beim alten Allzeithoch sind sie irgendwie abgeprallt. Ja, sogar knapp drunter. Und ich glaube aber, dass das jetzt erstmal nur eine Korrektur ist. Die kann sich auch ausweiten, keine Frage. Das ist aber auch Teil des Plans. Also ich habe erstmal nur eine halbe Position reingegeben. Ich würde bei 140 Dollar würde ich eine weitere Position aufstocken und mich bei ungefähr 120 würde ich mich ausstoppen lassen. Das wäre so mein... aber hat's eigentlich bei, gehe ich davon aus.
Ja, bei Futu, die waren ja mal vor einigen Jahren, stand da ja sogar mal zur Debatte, dass die Regierung die platt macht. Hat sich das jetzt alles irgendwie in Sand verlaufen? Weil man sieht es ja auch am Chartverlauf. Also der war ja mal wirklich ganz in einer ganz prekären Situation. Ich kann mich noch damals nämlich daran erinnern, da wo auch über Nacht quasi hieß es, ja, dürfen so ihre Geschäfte nicht mehr nachgehen. Ist das mittlerweile alles vom Tisch, das Thema?
Du, also ich glaube, dass die Politführung in China aktuell verstanden hat, dass jetzt nicht die Zeit ist, um sich mit irgendwelchen Tech-Unternehmen anzulegen. Ganz im Gegenteil. Also klar, kann man. Ich weiß nicht. Das ist ein Risiko, definitiv. Und deswegen haben wir ja auch ein KGV von 16 und eine Alibaba hat ein KGV von 20. Wenn Alibaba in den USA sitzen würde, hätten die auch ein KGV von 40 oder 45. Ja. Und also das heißt, das kommt da mit rein. Den Bewertungsabschlag muss man hinnehmen. Das politische Risiko muss man nehmen. Und ich bin ja auch nicht mit der Position verheiratet aus fundamentalen Gründen, sondern ich will die jetzt gerade handeln, weil die in einer für mich aussichtsreichen Korrektur sind innerhalb eines immer noch intakten Aufwärtstrends. Und selbst wenn die Korrektur jetzt weiter, also erst bei $120, wenn das wirklich auf Tagesschlusskurs oder auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden würde, also erst dann ist eigentlich der Aufwärtstrend gebrochen. Das heißt, die haben jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen Platz nach unten hin zu korrigieren und deswegen halt halbe Position mit dem Plan, bei einem bestimmten Kurslevel weiter aufzustocken. Ich hoffe, dass sie da nicht unbedingt jetzt hinläuft, aber ich sehe die eher bei $200 in nächster Zeit als wieder bei $100.
Und dann bei der Coinbase noch eine Ding. Also es war ja bisher jetzt eigentlich auch so, wir sind jetzt so ungefähr anderthalb Jahre nach dem letzten Halving von Bitcoin. Und da war es ja dann auch so beim letzten Mal so, dass da dann irgendwann noch so mal der Kryptowinter gekommen ist. Also wenn du jetzt Coinbase so recht frisch im Depot hast, würde ich jetzt mal so die vage Vermutung aufstellen, du rechnest jetzt erstmal nicht mit einem Kryptowinter. Ist die Einschätzung richtig? Weil beim letzten Mal, da sind ja die Gewinne, weil viele natürlich sagen, ja, aber Coinbase, die verdienen ja auch am Handel und sonst irgendwas. Aber ich meine, wenn man sich die Ergebnisse mal nüchtern betrachtet im letzten Winter, die haben ja, ich glaube, sogar Milliardenverluste geschrieben dann in der Zeit. Also siehst du da jetzt aktuell noch kein Ende so des Krypto-Runs?
Nee, sehe ich ehrlicherweise nicht. Wie gesagt, für die nächsten 3 bis 6 Monate Geldmengenausweitung. Das ist mein Take. Wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, dann werden Risk-on-Assets wie Krypto und auch Technologieaktien, dann werden die weiter steigen, ganz egal. Und dann werden Bewertungen auch egal irgendwann. Ich sage nicht, dass Bewertungen bei der Geldanlage oder beim langfristigen Investieren egal sind. Ich sage nur, dass Bewertungen beim kurzfristigen aktiven Handel egal sind. Die Munich Re, das ist für mich das einzige von den 3 Titeln, die ich jetzt gemacht habe, der einzige, den ich langfristig handle und wo ich mich höchstwahrscheinlich auch über eine 20-25% Korrektur super freue, weil ich dann halt gerne wieder auch Geld in die Hand nehme und die weiter aufstocke. Und bei der Futu und bei der Coinbase, wenn da meine Kursmarken nach unten hin unterschritten sind, dann steige ich da aus. Das sind für mich, das ist kein Investment, was höchstwahrscheinlich über mehrere Monate hinausgeht. Also ich würde mich wundern, wenn ich bei beiden Titeln noch im März nächsten Jahres drin wäre.
Okay, also nicht als ganz langfrist, so wie jetzt bei der Munich Re dann, sondern
gerade dieses ganze Thema, was der Timo gerade gesagt hat, das ist ja mit das Wichtigste, was, glaube ich, viele, die neu anfangen, falsch machen, dass man am Anfang dann zum Beispiel sagt, ah, ich habe jetzt die Futu gekauft oder die Coinbase als Trade und hier ist mein Stop und irgendwann knallt es dann vielleicht doch, ja, und dann sagt man, ah, okay, jetzt ist hier so weit gefallen, ich lasse doch mal drinnen, die erholt sich schon und dann wird aus dem Trade so ein Langfrist-Investment. Und das schreiben mir nämlich so viele Leute immer, was soll ich jetzt mit XY machen, die habe ich mal gekauft und jetzt bin ich ja schon so weit im Minus und so weiter. Ne? Also deswegen, man muss da immer, glaube ich, ganz, ganz wichtig immer trennen. Ne? Und Munich Re ist ja bei mir auch die größte Position sogar im Langfristdepot. Ich habe die ja schon seit 2010 oder so und bin damit echt total im Plus. Und ich werde die auch weiter halten. Es kam mich auch gestern wieder oder vorgestern nochmal Meldungen. Man erwartete weiter hohe Nachfrage nach Rückversicherungen, vor allen Dingen im Bereich Cyberkriminalität. 10 Billionen sollen die wirtschaftlichen Schäden sein und nur 5% sind versichert. Das haben auch, glaube ich, Munich Re und Hannover Rück gesagt. Das ist so im Bereich der Cyberkriminalität, dass dort ein ganz, ganz großes neues Wachstumsfeld geben kann. Ja, vor allen Dingen jetzt mit KI und so weiter. Dass man da ja so alles liest, ne, dass KIs jetzt direkt Sicherheitslücken aufsuchen können oder dass man halt, wenn die KIs nicht richtig programmiert sind, natürlich auch mit denen krasses Schindluder treiben kann oder dass die unsicher sind und so. Also da wird so viel passieren, deswegen Rückversicherungen für mich einer der spannendsten Langweiler-Sektoren, weil ich auch glaube, das ist ja auch gut, dass die eben nicht disruptiert werden, wie jetzt vielleicht ein Adobe oder Salesforce, ne? Da gibt es ja ganz viele Meldungen, wer braucht das noch überhaupt, das macht alles bald KI. Ich glaube, bei Rückversicherungen wüsste ich nicht, wie da jetzt irgendwie OpenAI in den Markt reingeht und da jetzt irgendwie Rückversicherungen anbietet oder irgendwie ein neues Startup oder so. Ne? Ich glaube eher unwahrscheinlich, aber ja. Ist nur mein Take.
Ja, das ist definitiv der Fall, ja. Und mit einer Quick News, oder was, so quick war sie gar nicht, mit der wollen wir die Folge beenden. Es gibt, juhu, wieder Nachrichten bei Novo Nordisk, aber die meisten Aktionäre werden hier schreien, nee, leider doch nicht so geil, ja. Donald Trump hat mal wieder zugeschlagen und dafür gesorgt, dass der Novo Nordisk unter Druck geraten ist. Er möchte nämlich, dass Ozempic beispielsweise für $150 vertrieben wird. Also Das ist mal so die Story ganz einfach erzählt. Also aktuell ist es so, die Monatsdosis Ozempic, die kostet in den USA $1,000. Es gibt aber auch ein Präparat für Selbstbezahler, also das ist so Off-Label. Da sind wir bei $499 und die Regierung möchte aber gerne, dass es das Ganze für $150 gibt. Und dann, so wie man es natürlich von Donald Trump und so kennt, das Ganze wird nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen und sonst irgendwas gemacht. Nee, man hat es dann wieder öffentlich gemacht. Da hat er sich, ich weiß nicht, ob man es Streit nennen möchte, also da hat der Mehmet Oz, das ist der Leiter des Center für Medicare und Medicaid Services, also die haben gesagt, die befinden sich gerade in Preisverhandlungen, dass aber noch nichts abgeschlossen ist, und daraufhin hat Donald Trump sich öffentlich gemeldet und hat gleich gesagt, aber das wird es bald dann sein, ja. Also so ein typischer Trump dann halt in dem Zusammenhang. Natürlich, die Aktie ist jetzt dadurch unter Druck geraten. Man sieht aber, das ist jetzt keine News gewesen, woraufhin jetzt eine Novo Nordisk irgendwie 20-30% einstürzt. Man wird sich da mit Sicherheit auf eine günstigere Lösung einigen. Aber das ist ja auch Teil dessen, weshalb Novo Nordisk so extrem abgestürzt ist, weil man halt einfach damit auch schon gerechnet hat, dass da was kommen wird, weil das schon recht lange klar dann eben einfach ist. Und das ist jetzt nichts, was jetzt den Markt mehr so groß schockiert. Und jetzt haben wir zusätzlich eben halt auch noch vor allem heute dann diesen schwierigen Marktstart dann gehabt. Also das ist jetzt nichts, woraufhin man in Panik verfallen muss und dann, und weil man könnte ja jetzt so ein bisschen rückspinnen und sagen, oh, $1,000 auf $150, ja, machen wir kleine Sicherheitsmarge rein. Jetzt haben sie bald nur noch 30% ihres ursprünglich geplanten Gewinns. Also das ist definitiv nicht der Fall. Ja, also da gilt es einfach weiter Ruhe zu bewahren bei dem Thema. Aber war trotzdem eine Nachricht, die wir natürlich nicht vorhin halten wollen, weil es mit Sicherheit auch viele verfolgt haben. Und damit möchten wir dann, jetzt sind wir genau bei einer Stunde angekommen, die, ich glaube, die längste Folge jemals oder eine der längsten Folgen.
Viele labern bei mir.
Aber dadurch, dass wir jetzt ja auch zweimal die Woche was aufnehmen, das ist ja bei uns eher immer so 30 bis 40 Minuten.
Genau, aber mit einem Gast da kann man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ey, Timo, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst und uns auch mit deiner Expertise hier ja Einblicke gegeben hast, auch natürlich vor allem für unsere Zuschauer. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dich mal in der Zukunft wieder bei uns begrüßen dürften. Und wie immer hast du oder der Gast dann das letzte Wort dann.
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank an euch zwei für, also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, sorry, dass ich jetzt dafür wahrscheinlich auch mit meiner Laberei hier dazu beigetragen habe, dass die Sendezeit ein bisschen gesprengt wurde. Aber hat mich echt gefreut. Und ja, sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Von meiner Seite. Ciao, ciao.